Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Manche Gespräche bleiben hängen, weil sie ehrlich sind, echt und so menschlich, wie die Hundewelt es braucht. In der ersten Folge mit Julia Goya ging es um Fachlichkeit und Gefühl. Heute wird's nochmal persönlicher, denn ein neuer Hund ist bei ihr eingezogen, aus dem Tierschutz. Und mit ihm neue Themen, neue Herausforderungen, neue Gedanken. Wir reden über das Ankommen, über Erwartungen, über Realität. Und wir reden über ein Thema, das oft ignoriert, belächelt oder stigmatisiert wird. Maulkorb. Nicht als Makel, sondern als Möglichkeit, als Schutz, als Kommunikation, als echtes Statement für Verantwortung. Julia nimmt uns mit in ihren Alltag mit ihrem neuen Hund. Hallo und herzlich willkommen erneut hier bei The Pet Food Family, der Podcast Julia Goya. Hi Julia.
Hallo Jan.
Zweites Mal The Pet Food Family. Herzlich willkommen zurück.
Ja, ich freue mich total, dass ich nochmal hier sein darf. Hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet, dass ich so schnell nochmal mit dir quatschen darf. Freut mich.
Mich auch, total. Und ich habe es ja relativ schnell dir, glaube ich, damals auch schon geschrieben, weil kurz nach der Aufnahme hat sich bei dir ein bisschen was verändert. Und da habe ich gesagt, ey, wenn du Bock hast, dann reden wir darüber auch nochmal. Das ist ja super spannend. Und dann kam noch aus der Redaktion der kleine Wink mit dem Zaunfall. Jan, eigentlich wolltet ihr beim ersten Mal ja schon über das Thema Maulkorb sprechen. Das habt ihr ja super ignoriert. Vielleicht schafft ihr das ja dieses Mal.
Ah ja, okay. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, dass du mir geschrieben hattest bezüglich meines dritten Hundes, dass sich das interessiert hat. Ja, und über Maulkorb-Thematiken können wir super gerne sprechen. Da habe ich genug zu erzählen, wenn es dich interessiert. Wo wollen wir denn starten?
Ja, voll. Lass uns beim Maulkorb starten. Hatten wir hier so noch nie und ist ja so ein Ding, was, glaube ich, immer häufiger dann doch jetzt in der Gesellschaft sichtbar wird.
Ja, zum Glück. Ich finde das richtig gut, dass das so ist. Ich muss sagen, dass ich auch erst so ein bisschen durch meinen zweiten Hund dahin gekommen bin, mich auch selber mehr damit zu befassen, auch auf fachlicher Seite tatsächlich, weil ich es auch im Training bis dato nicht so oft gesehen habe oder auch für nötig gehalten habe, da mal in diese Richtung zu gucken. Und durch meinen zweiten Hund, der Puck, der ja nicht so der allernetteste in allen Situationen war, habe ich mich dazu entschieden, obwohl ich keine Auflagen diesbezüglich habe oder auch da nicht irgendwie drauf hingewiesen wurde oder irgendwas, sondern einfach durch mein Gefühl dachte ich, ich glaube, es wäre an der Zeit, dieses Tier abzusichern, um den trotzdem in verschiedene Lebenslagen mitnehmen zu können.
Crazy. Also quasi mit dem Gedanken, um ihm das bestmögliche Leben ermöglichen zu können, kommt der Maulkorb.
Ja, ich finde das ganz wichtig, dass man, wenn man merkt, der Hund hat gewisse Themen, in denen der potenziell, ich sage es immer gerne so, situativ gefährlich sein kann, macht es eben Sinn, dass man nicht sagt, na gut, ich meide diese Situation ab sofort komplett und lass meinen Hund einfach nur noch auf freiem Feld an der Leine gehen, wo keine Eindrücke ihn in irgendeiner Form vielleicht wütend machen könnten oder ihn emotional betroffen machen könnten, sondern es ist doch gerade sinnvoll, dann an den Thematiken zu arbeiten, aber mit dem Gefühl, es kann im Zweifel, selbst wenn es irgendwie für den Hund schwierig wird, nicht für andere gefährlich werden. Ne? Also das ist ja der wichtigste Zweck hinter Maulkorb, andere zu schützen. Und ich weiß, dass es auch gerne so verkauft wird in gerade der Social-Media-Welt. Ja, aber man könnte ja auch einen Maulkorb draufpacken, weil da muss ja gar nicht irgendwie die Intention sein, dass der Hund beißen möchte, sondern als Fressschutz zum Beispiel oder so. Oder einfach, um es zu üben für öffentliche Verkehrsmittel und was da alles noch für Ideen hinterstecken können. Aber ich finde, wir dürfen auch es einfach mal beim Namen nennen. Die meisten Hunde, die einen Maulkorb tragen, tragen den, weil die beißen. Und warum sollen wir das beschönigen? Es ist nun mal der hauptsächliche Zweck, dass es ein Beißschutz ist. Und mein Hund braucht den auch in gewissen Situationen aus meiner Sicht, denn der hat ein Thema zum Beispiel mit Kindern. Und das ist ja was, wo man so mal ganz unstrittig sagen muss, da darf es auf gar keinen Fall zu irgendwelcher ungünstigen Interaktion kommen. Und das heißt jetzt nicht, ich gehe mit dem halt über einen Spielplatz und habe einen Maulkorb drauf und dann kann er ja alles machen, was er will. Ja, also bitte nicht falsch verstehen. Sondern mir geht es einfach darum, dass natürlich in der Lebenswelt, in der wir hier sind, es durchaus sein kann, wir halten uns irgendwo auf und es ist ein Australian Shepherd, der hübsch anzusehen ist und wo Kinder vielleicht sagen können, oh, guck mal, der süße Hund, und da die Intention haben könnten, hinzulaufen, mal anzufassen. Und auch wenn ich schnell bin, darin andere Leute abzuhalten, meinen Hund anfassen zu wollen, adressieren zu wollen, auch wenn ich gut darin bin, auf meinen Hund einzuwirken, kann es in den blödesten Situationen vielleicht irgendwie doof laufen. Sagen wir mal, der Hund springt doch in die Leine, ich mache mich lang und der Hund kann sich irgendwie aus der Leine befreien. Was weiß ich, ist mir noch nie so passiert, aber ich möchte auch nicht, dass, falls es solche ungünstigen Situationen geben könnte, dass dann jemand zu Schaden kommt. Und deswegen, damit ich ein gutes Gefühl habe, den in Trainingssituationen oder in Alltagssituationen auch mal dahin mitzunehmen, wo gegebenenfalls ein Kind rumläuft, irgendwo in der Nähe, und ich natürlich eigentlich Abstand halte und so weiter und gut mit dem leinführig gehe. Trotzdem will ich einfach jedes Worst-Case-Szenario in meinem Kopf verringern oder verhindern und sagen, ich mache da einen Maulkorb drauf, A, damit nichts passieren kann, und B, auch schon allein deswegen, damit wir in Ruhe gelassen werden. Na, also, weil der Maulkorb natürlich auch berechtigterweise einen gewissen Ruf hat oder sagen wir mal ein gewisses Bild vom Hund erzeugt, was ich mir ja in dem Sinne auch ein bisschen zunutze mache, nämlich, dass man offensichtlich hier einen Hund hat, der vielleicht nicht nur nett und nicht nur freundlich ist und es so geboten sein könnte, ein bisschen Abstand zu halten.
Boah, da ist richtig viel drin, richtig vielschichtig. Zum einen, was ich super spannend finde, du sagst situativ, das heißt, der Hund und sehr wahrscheinlich ja fast jeder Hund braucht nicht immer einen Maulkorb, sondern in den Momenten, in denen sein Thema zum Tragen kommen könnte. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dein Hund zu Hause, wo du weißt, da ist eine Haustür, da kommt kein Kind rein, hat er logischerweise keinen Maulkorb auf.
Genau, also das ist richtig. Ich glaube, dass die meisten Hunde eher situativ ein Thema haben. Es gibt natürlich da auch Unterschiede. Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, dass der Hund auch zu Hause in dem oder dem Kontext irgendwie mal einen Maulkorb braucht, dass er einfach vielleicht ein Thema mit seinen Menschen hat, wo es in gewissen Momenten zu Konflikten kommen könnte und so. Aber hier für uns ist es so, ich setze meinem Hund dann einen Maulkorb auf, wenn ich glaube, wir sind in einer belebteren Umgebung. Also da reicht ja einfach schon ein Spazierweg. Das muss ja jetzt nicht eine Innenstadt oder ein Spielplatz oder was weiß ich sein, sondern es reicht ja schon eine belebtere Gassi-Strecke, bei der ich weiß, dass da auch Familien langlaufen können. Mhm. Und bei Puck ist es halt so, dass der nicht nur dieses Kinderthema hat, sondern auch zeitweise mit anderen Hunden sehr unnett war. Also der war schon sehr interessiert daran, fremden Hunden einen draufhauen zu wollen. Und auch dafür habe ich zum Beispiel, also eine ganze Zeit lang hat Puck überall draußen einen Maulkorb drauf gehabt, weil überall Hunde rumlaufen können. Und ja eben, wir haben ja letzte Folge viel über die Tut-nix-Hunde gesprochen, die ja vielleicht meinen Hund bedrängen könnten, weil Menschen glauben, hey, meiner möchte gerne Kontakt und solche Sachen. Das heißt, um auch da mir Abstand zu verschaffen, um mir Sicherheit zu geben, also mir, nicht nur dem Hund, sondern vor allem mir als Mensch, der da dranhängt, dass ich handlungsfähiger bin, und auch in schlechteren Situationen, die irgendwie blöd laufen, trotzdem weiß, es kann hier nichts passieren, da habe ich immer einen Maulkorb drauf gemacht. Also der ist eine Zeit lang draußen nur mit Maulkorb unterwegs gewesen. Und mittlerweile, seit der Trainingsstand natürlich besser ist, eben weil der einen Maulkorb drauf hat und weil ich ihn konfrontieren kann mit Reizen in einem für mich sicheren Trainingsfeld, brauche ich ihn nicht mehr so viel. Und das war übrigens auch gar nicht mein Ziel. Mein Ziel war nicht, ich will, dass mein Hund ohne Maulkorb laufen muss, sondern mein Ziel war, dass der einfach Sicherheit gewinnt, dass er entspannter werden kann. Und wenn das halt heißt, dass der immer einen Maulkorb drauf hat, damit ich auch mich entspannen kann, für mein Gefühl für den Spaziergang, dann wäre es für mich kein Problem gewesen. Aber ich sehe es momentan, dass ich den Maulkorb insbesondere da noch brauche für mich und für mein Gefühl, wo es einfach enger werden könnte durch belebteres Setting. Und das ist halt momentan wirklich eher dieses Kinderthema für mich als jetzt noch das Hundethema, weil sich der Puck da einfach mittlerweile unglaublich gut zusammenreißen kann. Bei Kindern kommt es einfach wirklich darauf an, wie die sich verhalten. Und weil man für fremde Kinder nicht die Hand ins Feuer legen kann, möchte ich einfach die nicht gefährden und habe da trotzdem immer den Maulkorb auf dem Hund drauf.
In meiner Vorbereitung für heute habe ich mich selber nochmal sehr intensiv gedanklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und logischerweise, also ein so ein Wort, was dann kommt, ist verantwortungsvoll. Jetzt hast du eine Seite, die ich auch hatte, von Verantwortung schon beschrieben. Verantwortung gegenüber Dritter, die nicht wissen, wie der Hund ist und die vielleicht keine Ahnung von Hunden haben und irgendwie so agieren, dass was passieren könnte. Mhm. Ein größerer Gedanke bei mir war, die Verantwortung, die ich auf einmal für mein Verhalten gegenüber dem Hund habe. Denn wenn der keinen Maulkorb aufhat und ich weiß, dass der so und so reagiert, werde ich sehr fein sein und selber ein bisschen aufpassen ist das falsche Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. In dem Moment, wo der einen Korb drauf hat und ich weiß, egal, der kann mir keinen Schaden mehr anrichten, jetzt bin ich hier der Herr im Haus, glaube ich, ist es noch mal wichtiger, auf sich selber und sein Verhalten in Bezug auf den Hund zu achten, weil es also weil es unfair in Anführungsstrichen wird, in dem, weißt du, was ich meine?
Ja, ich finde es ganz interessant, weil gerade als du angefangen hast, den Satz zu sprechen, habe ich eher gedacht, du meinst eine Richtung von, wenn der Maulkorb nicht drauf ist, bin ich vielleicht in Anführungsstrichen mal unfairer und weil ich vielleicht dann schneller, doller agieren muss, damit das Verhalten in Anführungsstrichen aufhört oder in dem Moment für mich regulierbar ist. Aber spannend, dass du im Prinzip sagst, ich könnte ja unfairer sein, weil der Korb drauf ist. Hast du auch recht mit. Das ist, das gibt ja wirklich, glaube ich, die zwei Seiten der Medaille. Ja, spannend. Absolut. Also ich sehe das auch so, dass die Verantwortung für mein Handeln im Prinzip steigt dadurch, dass ich einen Hund habe, der ein Thema hat und wenn der Maulkorb drauf ist, darf ich mich nicht in dem Sinne doller dem Hund gegenüber verhalten, weil ich glaube, cool, der kann sich jetzt nicht mehr wehren. Ich darf aber andererseits auch nicht sagen, wenn der Maulkorb nicht drauf ist, dann werde ich viel, sage ich mal, emotionaler und habe mehr Angst, oh Gott, jetzt könnte was Blödes passieren, ich werde hektischer und deswegen vielleicht auch unfairer zu meinem Hund. Also das darf beides nicht passieren. Und ich glaube, dass der Maulkorb eigentlich ein guter Garant in der Regel dafür ist, dass man eigentlich einfach einen sensibleren Umgang mit dem Thema hat und auch ein bisschen vielleicht mehr in der Situation ist. Also was man dazu sagen muss, das Vorurteil, das herrscht, was mir oft begegnet ist, Leute, die Maulkorb drauf machen, denen ist dann scheißegal, was ihr Hund macht. Also im Sinne von, ich kann ja einen Korb drauf machen und dann könnte der Hund ja auch zum Beispiel zu dem Kind laufen und da so tun, als würde das beißen, er schafft es ja eh nicht. Na? Also das ist so ein bisschen dieses Vorurteil, was bei Menschen, die einen Hund haben, herrscht, der keinen Maulkorb braucht. Ja, okay, die machen da einen Maulkorb drauf, damit sie halt kein Training machen müssen. So, die machen sich's leicht. Und das sehe ich eben überhaupt nicht so, sondern ich sehe es so, dass die Leute, die einen Maulkorb drauf machen, sich schon eben sehr sensibilisieren dafür, wie du schon sagst, Verantwortung zu übernehmen gegenüber dem Hund und gegenüber der Außenwelt und eben überhaupt nicht darauf bedacht sind, es sich leicht zu machen, weil sie ja in eine Situation gehen, in der sie glauben, dass der Maulkorb von Vorteil wäre, weil diese Situation offensichtlich schwierig für den Hund ist. Das heißt, die Leute konfrontieren sich und den Hund mit einer Situation, die eine Herausforderung im Trainingsprozess darstellt. Wo ist denn da ein Mensch, der es sich leicht machen will? Sehe ich nicht. Vor allem nicht dadurch, dass man ja auch oft zum Beispiel schlechtes Feedback von außen bekommt. Man kriegt böse Blicke, man kriegt böse Sprüche, man wird abgewertet, weil der Hund eben nicht so perfekt scheinbar ist, denn er hat ja einen Maulkorb drauf, er bellt vielleicht, er flippt irgendwie aus an der Leine. Aber dass man eben nicht sieht, hey, da ist jemand, der geht in eine Situation ganz bewusst rein, überlegt sich, lass uns doch mal an dem Thema was machen, statt das zu vermeiden. Das ist doch eigentlich total schade, dass das so falsch wahrgenommen wird. Ne? Aber dieses ganze Thema Maulkorb zeigt für mich immer, bei jedem, den ich sehe, dass dann ein Maulkorb auf dem Hund drauf ist, da hat jemand sich entschieden, Verantwortung zu übernehmen für den Hund, für die Außenwelt, fürs Training. Da ist jemand, der sich wirklich damit auseinandersetzt und dem Hund helfen will. Und deswegen ist das so ein Herzensthema für mich, seit ich eben auch wirklich selber in dieser Situation war und auch immer noch bin, dass ich glaube, hey, ich kann meinem Hund damit einen riesen Gefallen tun, weil ich dem eine Freiheit ermögliche, weiter in meinem Leben überall teilzuhaben, weiter zu lernen, gefördert zu werden, gefordert zu werden und eben an sich und den Erfahrungen zu wachsen, statt eben zu sagen, naja, das ist zu schwierig, können wir nicht machen.
Boah, es gefällt mir alles. Es war da schon wieder so viel drin. Wir müssen ein bisschen bei dem Thema bleiben, wenn es für dich okay ist. Was hast du bei deinem Hund gemerkt? In dem Moment, wo der den Korb aufhat, konnte der ja nicht mehr seine bis dahin für ihn auserwählte Strategie anwenden, um das Problem zu lösen oder zumindest zu versuchen zu lösen. Wie schnell hat der angefangen, neue Lösungsmuster zu suchen, die mit dem Korb dann für ihn möglich waren?
Das würde ich gar nicht so unterschreiben, tatsächlich, weil der Korb hemmt den ja erstmal nicht, das Verhalten zu zeigen. Also der hat ja jetzt nicht begriffen, nur weil der Korb drauf ist, kann ich nicht mehr beißen, dann lasse ich das. Ne? Sondern der, für den ist ja der Unterschied nicht, also ich sag mal so, bevor ich einen Korb drauf gemacht habe, bin ich ja trotzdem nicht mit der Leine da hingegangen, habe gesagt, mal gucken. Und dann auf einmal habe ich einen Korb drauf gehabt und er hat so gesagt, boah, scheiße, diesmal konnte ich das Kind gar nicht blutig beißen. Ärgerlich, ne, sondern es war ja trotzdem so, dass obwohl der Korb dann plötzlich drauf war, also das heißt plötzlich, es wird natürlich angelernt, ne, aber das Verhalten des Hundes hat sich erstmal überhaupt nicht dadurch verändert, weil das für den keinen Unterschied macht. Der hat das gleiche Verhalten gezeigt, ob da jetzt der Korb drauf ist oder nicht. Die Ambition war erstmal dieselbe, zu sagen, da ist ein Kind, das stört mich, das guckt mich an, lass mal wegmachen. Ne, und die Verhaltensveränderung, die kann ja erst eintreten, dadurch, dass ich mich gezielt länger in einer solchen Situation aufhalten kann und so lange warten kann, in Anführungsstrichen, dass wir überhaupt in den Trainingsprozess kommen können, weil ich nicht fluchtartig schnell weg muss, weil ich sage, ach du Scheiße, das könnte jetzt richtig blöd laufen. Also das heißt, die Veränderung geht nicht mit dem Aufsitzen des Korbes einher, sondern damit, dass wir in einer Situation verweilen können, die als Training nutzen können. Und dann passiert eben der Lernprozess, weil der Hund merkt, ach, irgendwie läuft's anders als sonst. Ne, ich muss mich anders konfrontieren, ich muss mich irgendwie länger in der Situation aufhalten, ich habe Zeit, mich zu beruhigen, ich habe Zeit, das zu reflektieren, ich habe Zeit, Anleitung von meinem Menschen mitzubekommen und auch anzunehmen. Und dadurch hat sich hinterher das Verhalten verändert. Jetzt nicht dadurch, dass ich gesagt habe, oh, so ein Zauberstab, mach mal einen Korb drauf, ach cool, sofort, kein Problem mehr, so war es jetzt natürlich nicht. Ne? Also das kann der Hund nicht differenzieren, dass es jetzt anders ist, nur weil da ein Maulkorb drauf ist.
Nice, finde ich richtig wichtig. Die Message, der Korb an sich bringt erstmal einfach nur Sicherheit, aber gar nichts fürs Training im Sinne von, der hört auf, das zu machen, was er vorher gemacht hat.
Ja, genau. Also zumindest nicht in so einer Situation, wo der ja sowieso nicht das beschädigende Verhalten hätte zeigen können. Das kann zum Beispiel anders sein, wenn wir jetzt beispielsweise zwei Hunde in einer Interaktion haben und wir da uns nicht einmischen. Und die würden sich dann hauen, ne? Und mit Maulkörben drauf würden die ja irgendwann merken, irgendwie funktioniert es mit dem Beißen nicht. Und dann würden sie ihr Verhalten gegebenenfalls verändern, weil sie merken, ich komme gerade da nicht weiter, wo ich eigentlich hin will. Das heißt, wenn wir uns nicht einmischen und die eine Erfahrung machen, dass das gerade nicht funktioniert, irgendwo reinzubeißen, dann würde das quasi reichen, einfach den Korb drauf zu machen und die würden dann überlegen, hey, kann ich mich auch anders verhalten? Was ist vielleicht effizienter? Weil das Beißen funktioniert gerade irgendwie nicht. Aber das ist ja in einer Trainingssituation an der Leine mit einem Außenreiz, wo wir keinen direkten Kontakt haben, nicht der Fall. Weil ich ja, wie gesagt, ohne Korb auch nicht will, dass wir so nah dran sind, dass da wirklich was passiert. Ne? Der Korb ist ja, wie du schon sagst, nur eine Sicherungsmaßnahme dafür, dass, wenn es richtig blöd läuft, auf keinen Fall auch wirklich eine Beschädigung passieren kann. Oder zumindest, dass die Wahrscheinlichkeit extrem reduziert ist, dass da was passieren kann.
Ich finde es super spannend, gerade weil ich vor ein paar Tagen auf Instagram geschrieben habe, dass ich irgendwann angefangen habe, mit meinen Hunden in genau diesen Situationen zu bleiben, aus denen ich vorher eigentlich immer schnell weg wollte. Weil
ja, habe ich gelernt.
Und jetzt durfte ich auch noch mit der Marie, mit der Dr. Marie Nietzschner aufnehmen. Und die ist ja Wissenschaftlerin und die hat gesagt, dass es gut ist.
Ja, ich kenne die, super.
Die ist Weltklasse, die Frau. Und sie hat gesagt, dass es super ist, Hunden ein gewisses Maß an Stress auszusetzen. Das ist wichtig. Auf jeden Fall. Und jetzt sagst du das auch noch. Jetzt sind wir schon zu dritt.
Voll. Also das ist auf jeden Fall auch meine Meinung. Auch wenn ich es vielleicht nicht so toll wissenschaftlich begründen kann, wie die Marie das bestimmt gemacht hat. Aber ich kann das aus meiner trainerischen Erfahrung sowohl jetzt eben mit meinem Hund als auch mit Kundinnenhunden auf jeden Fall bestätigen. Stress ist ja letztlich immer eine Frage der Dosis. Wann ist es zu viel und wann ist es aber förderlich? Also wann ist es für mich gut, dadurch, dass ich mich einfach noch mal ein bisschen mit einer Situation auseinandersetze, an der ich dann wachsen kann und an die ich mich herantasten kann, in einem Stresspegel, der eben noch ermöglicht, neue Erfahrungen auch wirklich zu sammeln und daraus ja Schlüsse zu ziehen, das abzuspeichern. Ohne Stress wären wir ja vielleicht in manchen Situationen nicht klar genug durch hormonelle Geschichten, die dann ablaufen, wenn Stress eben aufkommt, um überhaupt in einer Situation handlungsfähig zu sein und auch zu reflektieren, wie kann man jetzt damit umgehen. Und wenn wir immer nur in unserer Komfortzone bleiben sozusagen, dann können wir ja auch unser Verhalten an keinen anderen Punkten mehr, sagen wir mal, reflektieren. Also das heißt, wir brauchen ja immer so ein bisschen einen Außenreiz oder einen Kontrast zu dem, wie wir uns verhalten, um zu schauen, passt das irgendwie zueinander. Und ohne aus der Komfortzone rauszugehen, kann man ja glauben, man ist irgendwie immer quasi in Anführungsstrichen im Recht mit seinem Verhalten. Mhm. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Hund habe, der erwachsene Menschen total mag, dann könnte ich jetzt ja davon ausgehen, okay, der scheint irgendwie einen erwachsenen Menschen super zu finden, der wird immer zu Menschen super sein und nett sein. Und wenn ich dann aber merke, dass er vielleicht mit Kindern ein Problem hat, dann macht das doch Sinn, da zu gucken, warum ist das so? Ne? Wo ist denn da der Unterschied für den Hund? Ist das einfach nur, weil das kleine Erwachsene sind aus seiner Sicht? Oder ne, irgendwie, die sind klein, da stimmt irgendwas nicht? Oder liegt das am Verhalten? Oder liegt das, also wo ist das Problem für den Hund? Und wenn wir da einfach nicht die Möglichkeit haben, das zu eruieren, sondern immer sagen, naja gut, wir bleiben lieber da, wo es dem gut geht, dann kann der sich ja auch nicht dahingehend verändern und er kann ja auch nicht die Erfahrung machen, hey, kleine Menschen sind irgendwie auch eigentlich kein Problem für uns. Also das heißt, wenn wir die Komfortzone nicht verlassen, können wir nicht unsere Tugenden erweitern und wir können nicht lernen, dass es eigentlich da etwas gibt, was vielleicht erst Frust ausgelöst hat und dann irgendwann keinen Frust mehr auslösen muss. Also wir können keine Toleranz, keine Resilienz erreichen mit Situationen, die vielleicht erstmal schwierig sind, wenn wir uns nur da aufhalten, wo eigentlich alles okay für uns ist. Wir müssen uns immer ein bisschen in dem Grad bewegen, wo Dinge schwierig, aber aushaltbar sind, um die Toleranzgrenze in Richtung uns geht's mit einer stressigen oder vormals stressigen Situation irgendwann gut zu verschieben.
Jetzt hatte ich vorhin noch die Frage auf dem Zettel, warum du dich dazu entschieden hast, dem Hund einen Maulkorb aufzusetzen und in die Situation reinzugehen und nicht einfach die ganze Zeit nur noch dorthin zu gehen, wo kein Problem auftaucht. Das hast du jetzt quasi beantwortet.
Ja, also erstmal ist es ja auch überhaupt nicht lebenskonform. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mich nur noch da aufhalten, wo es auf gar keinen Fall zum Beispiel irgendein Kind gibt, wie viele Möglichkeiten hätte ich denn dann, meinen Hund vor die Tür zu bringen? Also
wir haben könnte ich ja sagen, ich Freitagabend ab 22 Uhr.
Ja, toll. Dann ist dann die Frage, möchte ich dahin? Ich weiß nicht, ja. Nein, also verstehst du, es ist ja einfach so, dass ich mich damit extrem einschränke, wenn ich alle Stressoren für meinen Hund ausradieren möchte. Und letztlich darf ich ja einfach nicht vergessen, mein Hund ist ja total abhängig davon, dass ich ihn irgendwo mit hinnehme. Er kann nichts ohne mich machen. Sein ganzes Leben besteht einfach nur daraus, dass ich mit ihm irgendwas mache. Das heißt, wenn ich ihm irgendwann nur noch eine Lebenswelt zeige von hier ist unser Haus, hier ist unser Garten und da ist der kleine Weg, auf dem wenig Reize passieren. Wie traurig ist denn bitte dieses Leben? Also so würde ich ja auch nicht leben wollen, dass ich sage, ich kann immer nur mich in meinem Haus und so vielleicht noch ein paar Schritte rausbewegen, so einen Radius von, keine Ahnung, 100, 200 Meter. Und das reicht mir dann, um ein erfülltes Leben zu haben. Nee, das möchten wir ja alle nicht. Wir wollen doch Dinge sehen. Und vor allem auch ich als Hundebesitzerin möchte auch sagen, ich möchte in Urlaub fahren können mit meinem Hund. Ich möchte mit dem, weiß ich nicht, mal ans Wasser, wenn es warm ist. Ich möchte irgendwie tolle Sachen mit dem erleben. Ich möchte vielleicht mit dem Sport machen. Soll ich das alles nicht machen, weil vielleicht irgendwo ein Kind rumsteht? Also ich verweigere dem eine riesige Chance, sein Leben doch in einer größeren Bandbreite mit mir genießen zu können, wenn ich sage, ich traue mich aber nicht mehr irgendwo was zu tun, was vielleicht ein bisschen anstrengend für dich sein könnte. Und ich möchte einfach nicht, dass ich meinem Hund verwehre, ein erfülltes Leben zu führen, nur weil ich mich nicht traue, ihm ein bisschen einmal zuzumuten, dass er sich kurz vielleicht nicht zu 100% komfortabel fühlt. Dann lass uns doch lieber immer so ein bisschen nicht komfortabel fühlen, als dass wir in einer winzigen, winzigen Komfortzone leben und dadurch aber eigentlich letztlich auch überhaupt nicht glücklich sind, weil mein Hund hier einfach nur im Haus und im Garten existieren kann. Das ist für mich kein Leben und das ist auch, finde ich, für ein Tier kein Leben.
Bäm, so nämlich. Unterschreibe ich zu 100%. Richtig gut. Richtig gut. Nice. Lass uns ganz kurz und dann switchen wir das Thema. Es gibt 1 Million Anleitungen, aber wenn ich hier gerade zuhöre und ich denke mir, ey, boah, ich mache das auch mal mit dem Maulkorb. Ich glaube, das könnte uns hier echt helfen. A, wo kriege ich einen coolen Maulkorb her? Denn nicht alles, was es auf dem Markt gibt, ist gut, meiner Meinung nach. Markt.
Ja.
Und zweitens, wie gewöhne ich meinen Hund dann gut an das Ding, was er ab und zu mal tragen muss?
Also, du hast es schon sehr richtig gesagt und es ist schwierig, an einen guten Korb zu kommen, leider, weil ich weiß nicht wieso und falls es jetzt hier so Menschen gibt, die in diesen üblichen Tierhandlungen arbeiten, bitte, bitte verändert doch da euer Sortiment. Bitte, weil das, was da so in diesen üblichen Läden verkauft wird, ist absolut nicht tragbar. Also ich habe auch gesehen, dass wirklich Maulschlaufen, Maulkorb genannt werden auf der Packung, wo ich denke, das ist nicht wahr, dass das erlaubt sein kann. Also leider wirklich in so diesen typischen Läden kann man aus meiner Sicht absolut gar nichts kaufen, weil die Dinger alle letztlich den Hunden schaden können, dadurch, dass die nicht gut sitzen. Und keine Hecheltiefe haben. Gerade jetzt im Sommer wollen wir ja schon, dass unser Hund den Maulkorb tragen kann und trotzdem sich temperieren kann. Das heißt, der Hund muss nicht dadurch da am Beißen gehindert sein, dass quasi die ganze Zeit die Schnute zugehalten wird, sondern dass es möglich ist, für den ganz normal den Fang öffnen zu können, zu hecheln, zu gähnen. Also der Fang sollte sich wirklich komplett unproblematisch im Maulkorb bewegen können. Und trotzdem muss es ja irgendwie sicher sein. Und das Einzige, was aus meiner Sicht da überhaupt dann Beißschutz bieten kann und gleichzeitig in dem Sinne Tragekomfort für den Hund generiert, dass es ihn nicht einschränkt, sind einfach Drahtmaulkörbe. Und das kriegt man so in den allermeisten Tierhandelsbedarfläden nicht. Sondern da gibt es dann Plastikkörbe oder Gummikörbe oder halt, wie gesagt, diese komischen Schlaufen, also die jetzt aus irgendeinem Stoffmaterial dazu dienen, einfach die Schnauze wirklich komplett zu verschließen. Das ist alles absolut nicht geeignet, weder als Beißschutz noch irgendwie, um im Alltag sonst zu bestehen. Übrigens, das ist auch in der Regel kein Fressschutz. Ja, also man kann durch einen Maulkorb unproblematisch Futter reinstecken. Mhm. Also das heißt, ich kann meinen Hund super gut belohnen mit Futter, trotz Maulkorb. Und der kann auch vom Boden was aufnehmen. Außer man würde jetzt einen Drahtkorb explizit aufrüsten dahingehend, dass da noch Fressschutz dran ist. Das geht, ne? Aber erstmal ist ein Maulkorb kein Fressschutz, wenn man das nicht entsprechend aufrüstet. Und diese Drahtkörbe, die kriegt man dann besser bei entsprechenden Menschen, die Maulkorbberatung anbieten. Das ist auch das, was ich absolut zuallererst empfehlen würde, zu gucken, gibt es Trainerpersonen, in der Regel sind es Trainerpersonen, gibt aber auch Menschen, die einfach, weiß ich nicht, nur in Anführungsstrichen, ich möchte es nicht runterreden, aber die halt keine zertifizierten Hundetrainer sind, aber trotzdem Maulkorbberatung ganz toll, wer sieht, anbieten können, weil die dahingehend sich fortgebildet haben. Also bitte googeln, Maulkorbberatung plus den Ort, wo man lebt. Vielleicht kriegt man da irgendwo in der Nähe was dann entsprechend mit fachlicher Kenntnis getan wird. Sollte es das nicht geben, weil leider das Angebot, finde ich, dahingehend noch relativ klein ist. Und das, obwohl ich jetzt zum Beispiel hier im Ruhrpott lebe, könnte ich jetzt hier aus, ja, also wo ja eigentlich schon ein Ballungsgebiet ist, ne, trotzdem könnte ich dir jetzt hier vielleicht zwei Leute sagen, wo ich sagen würde, die kenne ich, dass sie das gut machen. Die Alternative ist, das ist jetzt vielleicht auch, weil ich hier nicht jeden kenne, ja, es soll jetzt nicht heißen, hier gibt es nur zwei gute, aber die ich kenne, die gut sind, das sind jetzt zwei hier in der Nähe, wo ich sagen würde, da würde ich zum Beispiel meine Kunden hinverweisen. Ansonsten gibt es auch Möglichkeiten, online entsprechend gute Körbe zu bekommen und die da auch umbauen zu lassen. Das ist ja durchaus bei ganz vielen Körben notwendig, weil ja nun mal jede Schnauze doch irgendwie ein bisschen anders ist. Auch wenn ich zwei Aussies habe zum Beispiel, haben die etwas verschiedene Körbe, weil der eine vielleicht eine etwas längere oder etwas breitere Schnute hat. Das heißt, es ist durchaus ganz oft notwendig, dass Maulkörbe auch umgebaut werden mit anderen Polstern, mit Kehlriemen und so weiter. Und da muss man dann auch schauen, dass man den irgendwo so online bestellt, dass das auch mit angeboten wird. Man müsste dann selber die Schnauze des Hundes vermessen, sodass man irgendwie einen Referenzwert hat, was für eine Größe könnte man vielleicht bestellen. Erfahrungsgemäß weiß ich, dass sich damit die allermeisten HundebesitzerInnen super schwer tun, was auszuwählen. Darf ich hier einen Shop empfehlen?
Auf jeden Fall. Du darfst auch die beiden Namen nennen, die du aus deiner Region kennst. Dann haben zumindest die zuhören und aus der Region kommen, einen Vorteil.
Ich wusste nicht, ob das irgendwie hier nicht so erlaubt ist oder so. Was ich aber empfehlen kann für online ist auf jeden Fall die Maulkorb Factory. Das ist ein Shop, die auch auf ihrer Internetseite tatsächlich einen Größenfinder haben, sodass man da die Werte, die man ermessen hat, eingeben kann. Da gibt es auch eine Messanleitung übrigens. Und da kriegt man dann quasi so ein paar Modelle ausgespuckt, die gegebenenfalls passen könnten. Und die könnte man sich dann bestellen. Man kann da auch entsprechend mit den Menschen, die diese Seite betreiben oder den Shop betreiben, in Austausch gehen, dass man da den richtigen Umbau auch bekommt, der, wie gesagt, in der Regel nötig ist. Also es ist ganz selten so, dass ich jetzt sage, ich bestelle mir einen Korb, oh, der passt perfekt. Na, das ist ganz wichtig, dass man das einfach vorher weiß und ich sage, naja, der war nicht so gut, schicke ich wieder weg. Man muss da vielleicht mal noch ein bisschen was biegen und andere Polster dran machen und so weiter. Und wenn man das natürlich selber nicht weiß, was muss da jetzt gemacht werden, muss man sich halt austauschen mit den Leuten, die das können. Und das geht da über diesen Shop ganz gut. Ich habe da auch schon öfter Körbe bestellt, kann das auf jeden Fall empfehlen, wenn man so ein bisschen zumindest schon mal versiert ist darin, sich da selber durchzufuchsen mit der Messung und so weiter. Ansonsten macht es halt eben sehr, sehr viel Sinn. Die allermeisten Trainer können da oder Trainerpersonen, TrainerInnen können da auch irgendwie zu beraten, wenn da die Kapazitäten da sind. Also ich mache das bei mir im Training zum Beispiel auch, dass ich schon mal irgendwie das ein oder andere Modell mitbringe und sage, ja, okay, das passt nicht ganz perfekt, dann müsste man jetzt dies und jenes tun. Also man muss sich irgendwie mit Leuten vernetzen, die das können. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und nicht nur im nächsten Laden irgendwie so ein Gummiding kaufen. Das ist, glaube ich, das gleichzeitig Gute und Nicht-Gute an der Sache, dass man so ein bisschen angehalten ist, sich selber auch in das Thema einzufuchsen. Und man kann nicht nur einfach im nächsten Laden irgendwas kaufen und dann passt das schon. Das braucht ein bisschen mehr individuelle Anpassung leider. Voll. Achso, und dann hattest du gefragt zum Thema, wie man es auftrainieren kann, ne?
Genau, aber lass noch ganz kurz für die Ruhrpott-Liebe, wenn du magst, empfiehlst du die beiden Leute, die das bei dir in der Region gut können, dann haben wir schon mal zwei Anlaufstellen.
Voll gerne, danke nochmal für die Erinnerung, ist mir schon wieder entfallen. Wen ich gut finde, das sind auf jeden Fall Leinenschaft, heißen die. Die bauen gerade auch vielleicht für Hunde mit Plattschnauzen, das ist zum Beispiel super, super schwer, Körbe zu bekommen. Die müssen in der Regel individuell gefertigt werden. Da weiß ich, dass die das wirklich tun. Es kann ein bisschen bestimmt dauern, bis man da einen Termin bekommt. Das ist aber auch, ja, das ist nun mal so bei DienstleisterInnen, dass man da nicht so am Förderband steht und mal eben alles fertig machen kann. Also das ist aber auch mit Berechtigung, dass man da ein bisschen wartet, weil die halt wirklich ihre Arbeit gut machen. Finde ich, ist übrigens grundsätzlich ein Indiz für Menschen in der Dienstleistungsbranche. Wenn man da sofort einen Termin bekommt, ist das meistens irgendwie eher nicht unbedingt das allerbeste Zeichen. Also ich kenne das, dass Leute mal unzufrieden sind, wenn man beim Tätowierer eine Wartezeit hat oder auch beim Hundetrainer eine Wartezeit hat. Das ist eigentlich immer gut, wenn das so ist. Leute, ne? Nicht ungeduldig sein. Die andere Person, die ich empfehlen kann, das ist die Jenny von Zauberschnauzen. Die ist in Bochum und Witten, glaube ich. Bei Leidenschaft weiß ich gerade gar nicht mehr genau, wo die sind. Irgendwo hier auch in der Nähe. Also so im Raum Dortmund auf jeden Fall von da alles zu erreichen. Und die Jenny von Zauberschnauzen, die macht es super gut. Die macht auch, dass die Metallkörbchen vielleicht ein bisschen hübscher aussehen können. Da kann man also auch mit Pulverbeschichtung bestellen. Ist zum Beispiel was, was ich super gut finde. Mein armer Hund muss auch immer so Tussi-Modelle tragen. Das ist so, damit man es selber irgendwie ein bisschen hübscher findet. Also man kann sich das ja auch so gestalten, dass es nicht ganz so oll aussieht im Gesicht, ne? Und die Jenny macht ihren Job wirklich gut. Die hat schon ganz oft KundInnen von mir geschickt bekommen, damit die fürs Training bei mir das richtige Körbchen drauf haben. Und das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
Cool. Wenn alle, die hier gerade zuhören, wenn ihr Interesse daran habt und mehr darüber wissen wollt, tickert mich gerne irgendwie mal an. Dann probiere ich mal, eine der beiden hier in den Podcast zu bekommen oder vielleicht sogar beide. Und wir können mal eine Folge darüber machen. Könnte ja vielleicht interessant werden.
Cool. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Viel mehr Sichtbarkeit für das Thema. Finde ich auch geil, dass deine Redaktion da so hinterher ist und gesagt hat, ja. Ey Jan, sprich doch mal mit der Julia über das Thema, weil das ist wichtig. Das ist so schön, weil das ja einfach echt so ein stigmatisiertes Thema ist, immer noch leider. Und deswegen, da muss auf jeden Fall mehr Aufklärung betrieben werden und dann nicht nur über eine Instagram-Seite, sondern auch gerne über eben genau diese Plattform, die du hier bietest. Das ist halt echt mega, mega wertvoll, Jan. Voll gut.
Voll, ey. Grüße und die Props gehen da raus an die Laura, die da wirklich hinterher war und dafür gesorgt hat, dass wir das jetzt hier heute machen. Richtig gut. Letztes Ding zu dem Thema, so ganz, ganz kurz nur angerissen, weil ausführlich kann man es dann, glaube ich, nicht hier in Gänze.
Zum Auftrainieren meinst du?
Genau, ja. Mhm.
Was ich da wichtig finde, ist, dass man sich einmal so ein bisschen dessen bewusst ist, dass das natürlich erstmal für den Hund total komisch ist. Ne? Also logischerweise findet er das erstmal doof, wenn da irgendwas Neues auf der Schnauze sitzt. Man kann sich das aber so vorstellen, weil, also ich kriege immer mit, dass die KundInnen dahingehend so ein bisschen gehemmt sind, weil sie sagen, oh Gott, und das ist vielleicht unangenehm für den Hund oder was tue ich meinem Hund damit an? Abgesehen von äußeren Stigmas von irgendwelchen anderen Menschen ist auch immer die Sorge, ist das für meinen Hund irgendwie nicht gut? Und das kann für den Hund natürlich erstmal total merkwürdig sein. Das kennt man vielleicht von sich selber, wenn man plötzlich eine Zahnspange hat oder plötzlich eine Brille oder so. Alles, was so im Gesicht natürlich sich verändert, das ist erstmal komisch, wenn immer eine Brille auf der Nase ist oder sowas. Das ist ganz normal, dass das irgendwie erstmal nicht das allergeilste Gefühl ist. Aber wir können natürlich helfen durch entsprechendes Auftrainieren des Maulkorbes. Bedeutet, in der Regel macht es ganz viel Sinn, das erstmal nett anzufüttern. Also wirklich so ein bisschen dieses, hey, guck mal, wenn du dich dafür mal interessierst, dann legen wir da mal irgendwie ein Futterchen vor den Korb. Also ich mache es ganz oft so, dass ich zum Beispiel den erstmal auf den Boden lege, wenn ich das jetzt neu anlernen würde. Die Hunde interessieren sich dann in der Regel für irgendwas, was man auf den Boden legt, was da vorher nicht lag. Das würde ich dann einfach schon mal anfüttern, dass die merken, wenn man sich für das Ding interessiert, dann bringt man das irgendwie was. Also wirklich ganz netter, kleinschrittiger Aufbau und jetzt nicht einfach sagen, hier auf die Nase, damit zack, zack, let's go und einmal spazieren gehen. So bitte nicht, sondern nehmt euch ein bisschen Zeit, den Hunden das zu zeigen. Das freiwillige Hineinstecken der Schnute in den Korb würde ich schon belohnen. Also man kann da wirklich, wie gesagt, gut durchfüttern, also auf der anderen Seite Futter reinhalten, sodass der Hund die Schnute reinpacken kann, um sich das Futter zu holen. Und da kann man dann einfach das wirklich durch Wiederholungen machen. Kann auch sagen, ich tue dann erstmal so, als würde ich da hinten mal die Lasche schließen, sodass schon ein ganz bisschen länger der Korb mal auf der Schnute ist und nicht nur einmal Nase rein und wieder raus, so, ne, sondern dass auch schon vielleicht mal so ein paar Sekunden die Nase da drin verweilt, was auch Sinn machen kann. Vielleicht, wenn man es sich leichter machen möchte mit einer zweiten Person, hier mit so einer Leberwursttube oder so. Einer steckt vorne in den Korb die Leberwursttube rein, der andere kann hinten schon mal die Riemen mal schließen oder halt erstmal, wie gesagt, nur so tun, dass sie schon merken, da wird mal an den Öhrchen da rumgefummelt. Ne, das kann bei sensiblen Hundetypen einfach schon wirklich ein paar Trainingseinheiten brauchen, bis die das nicht mehr so ekelig finden. Es gibt durchaus Hundetypen, da kann man auch sagen, okay, Korb drauf, wir können spazieren gehen. Das gibt es, ist aber wirklich nicht die Regel. Deswegen rate ich davon ab, das direkt so zu probieren. Trotzdem bitte seid euch dessen bewusst, dass irgendwann, egal wie nett man es auftrainiert, irgendwann kommt immer der Punkt bei einem Hund, dass der einmal sagt, ich will mir das von der Schnute runterstreifen. Also dass der Punkt kommt auf jeden Fall, dass irgendwann der Hund merkt, okay, das Ding geht nicht mehr ab, die Fütterung ist jetzt abgeschlossen, ich krieg gar nicht mehr alle 2 Sekunden Futter reingesteckt, jetzt kann es auch wieder weg, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und diesen Punkt müsst ihr überwinden. Na, also dann kann man wirklich kurz einmal helfen, dass man sagt, ich halte den Hund einmal irgendwie einfach fest, nicht im Sinne von, keine Ahnung, ich drücke den runter oder bin doof zu dem oder schimpft den, nicht falsch verstehen bitte, ja, sondern wirklich einfach, ich halte den nett an meiner Seite fest, dass er den Punkt einmal mit mir überwinden kann, kurz merkt, okay, brauche ich nicht zu machen oder soll ich auch gerade nicht machen, sondern ich soll es einfach kurz mal ertragen, dass dieses Gewicht, was ja natürlich erstmal ungewohnt ist, auf der Nase ist, man kann nicht mal sagen, hey, komm mal 2, 3 Schritte mit mir mit, wir können uns sogar bewegen mit dem Ding, Wahnsinn, ohne dass wir es sofort abstreifen müssen und dann kann man wieder Futter reinstecken und dann kann man es wieder abmachen und dann ja bei der nächsten Trainingseinheit wieder. Also in der Regel würde ich sagen, macht es Sinn, das 3, 4 Mal zu trainieren drin, dann auch mal draußen und erst dann zu gucken, dass man es mal situativ auf dem Spaziergang 5 Minütchen drauf hat und dann machen wir es wieder ab. So dass wir es beim Spaziergang, den ganzen Spaziergang drauf lassen können, würde ich sagen, sollte man vielleicht sich eine Woche für einplanen. Das ist, glaube ich, ganz realistisch.
Cool.
Bei sehr sensiblen Hunden vielleicht, ja. Ja, so, ne? Kann ja durchaus so sein.
Ja. Erster cooler Kontakt zu dem Thema hier im Podcast. Danke, Julia. Ist gut. Auch da kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann nochmal tiefer reingehen, ein bisschen mehr da machen, wenn da Interesse ist, wenn viele sagen, oh, das ist ein Thema für mich oder ich habe da noch gar keine Berührungspunkte, aber das ist super spannend. Lass uns das Ding ein bisschen gesellschaftsfähig machen.
Das fände ich so schön, weil es echt ganz oft, finde ich, einfach in meiner Arbeit aufkommt, dass die Leute so doll Angst davor haben, von außen negativ bewertet zu werden. Und je mehr wir dieses Thema sichtbar machen, auch für Leute, die eben keinen Maulkorb auf ihrem Hund brauchen und dass sie aber trotzdem einfach ein bisschen Verständnis dafür entwickeln, dass das nicht heißt, dass der Hund auf einmal vielleicht ein schwarzes Schaf sein muss und die Menschen vor allem irgendwie doof sein müssen, sondern dass man eher ein gutes Gefühl hat, wenn einem jemand mit einem Maulkorb entgegenkommt oder mit einem Hund mit einem Maulkorb entgegenkommt und weiß, ey, da ist jemand, der sich für seinen Hund einsetzt, der mit dem trainiert, boah, geil, statt zu sagen, boah, hier, guck mal, die hat einen gefährlichen Hund, ey, was ist mit der denn los? Na, also, ich finde, wichtig ist einfach, dass sich der Blick auf HundebesitzerInnen, die einen Hund mit Maulkorb haben oder mit Maulkorb eben führen, verändert von respektlosem, abwertenden Verhalten hin zu wirklich eher respektzollendem Verhalten und Anerkennung dafür, dass sie sich ihrer Herausforderung stellen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen finde ich es mega geil, dass wir das hier mit der Reichweite eines Podcasts einfach mal besprechen können. Danke dafür, Jan.
Ja, danke, dass du uns das gerade alles gesagt hast. Der Dank geht eher in deine Richtung als in meine. Ich habe nur Fragen gestellt. Harter Cut, zweites Thema. Bei dir wohnt ein neuer Mitbewohner. Wer ist das?
Ja, bei mir wohnt jetzt ein kleines Gespenst. ich habe einen dritten Hund bekommen, tatsächlich. Der heißt Buhu. Und ja, das ist mein Ernst. Ich werde immer gefragt, was? Der heißt wirklich so? Oh Gott, warum? Vielleicht kann ich es kurz erklären. Der heißt so, weil es ja eine Figur aus Super Mario gibt. So ein Geist. Das ist so ein kleiner, frecher Bösewicht in dem Spiel. Und es war immer meine Lieblingsfigur aus dem Spiel. Und ich finde auch immer bei Hundennamen muss man ja immer so gucken, wenn man viel im Kontakt mit anderen Hunden ist, dass man, also für mich sind ganz viele Namen einfach schon so, ich will nicht sagen verbraucht, aber weißt du, was ich meine? Man hat halt dann direkt eine Assoziation dazu. Das muss ja gar nicht unbedingt eine negative sein, aber ich wollte gerne einen frischen Namen, der noch nicht irgendwo bei mir an irgendeinem KundInnenhund haftet. Und irgendwie kam mir das in den Sinn und ich finde, das passt auch total zu ihm. Deswegen ist er immer so unser kleines Gespenst. Der Buhu ist ein Malinois-Husky-Mix und mittlerweile ganz gut hier angekommen. Der lebt jetzt seit, lass mich kurz überlegen, 2,5 Monaten hier. Und ist halt noch ein Junghund, kommt aus dem Tierheim und ja, ist ein ganz feiner, interessanter Kerl auf jeden Fall, der hier gut aufgenommen wurde, auch von meinen beiden Ersthunden.
Cool. Mit den Namen verstehe ich total. Das Thema habe ich hier ja auch. Alle meine Hunde müssen so heißen wie kein anderer Hund. Ist mir bisher, ja, glaube ich, ganz gut gelungen.
Ja.
War es dein Plan, die ganze Zeit einen Hund aus dem Tierschutz zu nehmen?
Tatsächlich nicht. Also das war nicht unbedingt etwas, was ich für mich so manifestiert hatte. Ich möchte unbedingt einen Hund aus dem Tierschutz haben. Ich habe ja meine ersten beiden Hunde auch aus einer Zucht bekommen und habe das ehrlicherweise auch erstmal für mich so gesehen, dass das wieder so sein wird. Einfach aus dem Grund, dass ich einen bestimmten Typ Hund haben möchte, der eben auch in mein Leben passt und der auch vielleicht so ein bisschen in diese, ja, sag ich mal, Schiene gerne mit reinkommen möchte, die ich momentan mit meinen Hunden eben so fahre. Bedeutet, ich mache eben gerne auch sportliche Dinge mit meinem Hund oder mit meinen Hunden. Und dann brauche ich natürlich auch einen Hund, der einfach in meinem Berufsalltag bestehen kann. Das heißt, für mich war klar, ich könnte jetzt nicht, sage ich mal, diesen typischen Rumänen oder sowas zu mir holen. Also so ein Hund aus Rumänien von der Straße oder sowas, da war für mich klar, das würde hier für diesen Hund in meinem Alltag überhaupt nicht cool laufen. Und ich finde, Tierschutz bedeutet ja einfach auch, nicht nur irgendwoher einen Hund zu retten, in Anführungsstrichen, sondern es bedeutet, dem Hund, für den man sich letztlich entscheidet, eine gute Lebensrealität zu bieten und genau zu wissen, welchen Hund kann ich hier in meine Umstände denn auch wirklich mit reinbringen, sodass der das nicht nur irgendwie überlebt, sondern dass der auch glücklich damit ist. Und deswegen war mir ganz klar, was für einen Hundetypen ich gerne haben möchte und war dann auch erstmal für mich eher beim Thema, ich möchte dann einen Hund aus der Zucht haben. Und das hat sich dann so ein bisschen verändert dadurch, dass ich eigentlich einfach nur, sag ich mal, lange hätte noch gewartet auf den Hund, der aus der Zucht gekommen wäre. Das heißt, es soll jetzt nicht so heißen, ich war einfach ungeduldig, sondern ich meine, ich hatte einfach noch dieses Gefühl von, naja, dann und dann wird wahrscheinlich ein Wurf kommen und bis dahin ist jetzt hier erstmal im Prinzip nichts geplant, so meinte ich das. Und dann bin ich aber auf einen Hund aufmerksam geworden. Also das heißt, das war dann tatsächlich erstmal nicht der Buhu, sondern ich hatte zwischenzeitlich einen Hund auf Probe hier bei uns. Eine relativ kurze Zeit, also das war ein bisschen über einen Monat, war der Hund hier. Und da war es eben so, dass das ein Hund war, der im Tierheim sehr, ein bestimmtes Verhalten gezeigt hat, dass es dem da nicht gut ging. Und dann dachte ich, komm, ich möchte sowieso einen dritten Hund. Ich habe jetzt die Zeit, ich habe jetzt die Kapazität. Vielleicht ist es ja einfach mein Weg, diesem Hund zu helfen. Und habe das einfach mal ja in dem Sinne versucht, dem hier auf Probe die Möglichkeit zu geben, wenn er hier glücklich wird, wenn wir hier uns zusammen einfügen können, dass er gegebenenfalls hätte bleiben können. War aber halt von vornherein so kommuniziert, dass das unter bestimmten Umständen nur möglich ist, weil dieser Hund eben sehr viel mitgebracht hat an Gepäck, sag ich mal. Mhm. Und leider hat es aber dann hier in dem Rahmen nicht so gut funktioniert mit meinen beiden Hunden, die schon hier wohnen. Und wo ich natürlich für deren Bedürfnisse auch einfach einstehen muss. Das heißt, ich musste da leider entscheiden, dass der eben nicht auf Dauer hier bleiben kann. Ich habe dann gesagt, der bleibt so lange hier, bis wir eine Alternative für ihn haben, dass er zumindest nicht ins Tierheim zurückgehen muss. Und dann gab es diese Alternative und dann ist er in ein für ihn auf jeden Fall besseres Leben gezogen, sodass ich aber mich für dieses Tierschutzthema in dem Rahmen einfach noch mal mehr geöffnet habe. Und auch dann war es eher so ein Zufall, dass ich dann auf Buhu gestoßen bin, nämlich durch eine gute Bekannte, die im Tierheim in Essen immer mal wieder arbeitet, auch als Trainerin. Und die sagte, hey Julia, du suchst doch eigentlich, so wie ich das verstanden habe, nach einem Schäferhund. Und dann sage ich, ja, ne, ich hätte schon gerne eben aufgrund dessen, dass ich mit dem auch sportlich und sowas was machen möchte, so ein Hund in diese Arbeitsrichtung. Und sie sagte, hey, hier sind Hunde im Tierheim, das sind 5 Welpen, beziehungsweise ja, die waren 4 Monate alt, also nicht mehr ganz so klein. Die kamen aus einer Beschlagnahmung und sagte, hey, möchtest du dir den mal angucken? Vielleicht ist ja einer für dich dabei. Und aufgrund der jüngsten Erfahrung, dass ja erst kurz vorher ein Hund hier war, wo es nicht so gut funktioniert, habe ich gesagt, wenn, dann erstmal nur Pflegestelle, damit ich für mich einfach auch gucken kann, dass ich jetzt nicht irgendeine Entscheidung treffe, aus einer vielleicht in dem Sinne Ungeduld heraus, weil ich unbedingt einen dritten Hund haben möchte, sondern mir war ganz, ganz wichtig, es muss hier irgendwie passen. Es muss für meine Hunde passen, es muss für diesen Hund passen. Das Gefühl muss einfach stimmen, dass es wirklich ein Hund ist, der hier bleiben kann. Oder eben, ich nehme den gerne in der Pflegestelle auf, weil so ein junges Tier im Tierheim, das ist natürlich kein guter Zustand für so ein Tier, ne? Das ist ganz klar. Der hatte nicht so den schönsten Start ins Leben. Und ich habe gesagt, also zeitweise nehme ich ihn auf jeden Fall gerne auf. Auch wenn das jetzt hier nicht so ideal geklappt hätte, aber da hätte man sicherlich das gut überbrücken können. Ja, und dann habe ich mir den angeguckt und habe mir das auch direkt angeschaut, wie mein mittelgroßer Hund, also der Puck, über den wir gerade schon gesprochen haben, wie der auf den so reagiert. Und das war ganz süß, weil irgendwie hat das zwischen denen total gematcht, überraschenderweise. Und dann habe ich gesagt, komm, wir nehmen den jetzt auf jeden Fall erstmal mit und dann schauen wir mal, ob er hier bleiben kann oder nicht. Ich will mich da jetzt einfach noch nicht zu sehr, in was stürzen, was dann vielleicht keine gute Entscheidung ist. Und dann war er ja irgendwie eine Woche oder so hier, 1,5 Wochen. Und dann habe ich gesagt, nee, das wäre dumm, den wieder gehen zu lassen. Der bleibt hier. Ja, und jetzt ist er hier und ich freue mich richtig darüber.
Ey, wie cool. Lass mich noch kurz sagen, dass ich das richtig verantwortungsvoll finde, dass du den ersten Hund wieder hast gehen lassen. Aus 2 Aspekten heraus. Zum einen, weil du willst, dass ihr alle ein geiles Leben habt. Und ein geiles Leben kann dann auch mal heißen, dass sich Wege wieder trennen. Und auch das ist ja ein Thema, was wir hier im Podcast vielleicht irgendwann mal angehen, was ja in der Gesellschaft auch noch nicht richtig angekommen ist, dass man nicht auf Biegen und Brechen jede Beziehung immer halten muss, wenn klar ist, dass es nicht für alle Beteiligten in diesem Rahmen dann wirklich das geilste Leben ist, was es geben kann, wenn es eine andere Option gibt, wo das geilste Leben auf jeden Einzelnen wartet. Ja, und der zweite Punkt, der ein bisschen hinzukommt, der es, glaube ich, auf jeden Fall nicht einfacher gemacht hat. Man konnte das auf Instagram verfolgen, dass dieser Hund bei dir eingezogen ist. Und du bist Hundetrainerin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da, und wenn ich da bei mir selber bleibe, dass da irgendwie auch ein bisschen was mitschwingt bei dem oder derjenigen, die das sehen. Ach, guck mal, die ist Hundetrainerin und die schafft das jetzt nicht. Aber die will hier auf der, aber mein Hund will die da. Ey, Freunde. Das ist einfach nur, meine Meinung, das ist einfach nur ganz groß, an irgendeinem Punkt zu sagen, ey, für dieses Leben hier, für die Lebewesen, die hier leben und für mich passt das nicht. Wir finden jetzt die geilste Option für alle Beteiligten und dann tut das kurz weh, weil ein Abschied immer weh tut, aber danach wissen wir, dass das für alle einfach Endstufe Leben ist. Und dann sollten wir da einfach nett zueinander sein und sagen, ey, Chapeau, Mann, da hat jemand was versucht, da hat jemand festgestellt, dass es nicht Endstufe ist und jetzt suchen wir die Endstufe und dann gibt es dafür ein rotes Herz und keinen Daumen nach unten. Gerade wenn man so fair ist und das so kommuniziert. Ja, aber man muss das, also ich will das einfach mal sagen, weil du hättest das auch anders kommunizieren können. Du hättest irgendeine Geschichte konstruieren können, du hättest das irgendwie anders machen können und du warst ehrlich und Ehrlichkeit muss einfach ein bisschen mehr belohnt werden, weil wenn wir nicht mehr anfangen, in dieser Szene ehrlich zu sein.
Kann ich dir was sagen? Darüber habe ich allen Ernstes nachgedacht. Mir irgendwas aus den Fingern zu saugen, damit ich es nach außen besser darstellen kann, weil genau das meine Sorge war, dass da im Prinzip eine Unfachlichkeit hinein interpretiert wird, die meinem Berufsweg schaden könnte. So nach dem Motto, okay, die hat es einfach nicht hingekriegt oder so. Und ich habe wirklich, als es für mich klar war, dass das hier eine gefährliche Situation für meine Hunde ist, die ich liebe und die ich schützen muss und wo es nicht für irgendwen eine gute Situation gewesen wäre, das so beizubehalten. Auch übrigens wirklich für diesen Hund nicht, der hier war. Da geht es gar nicht nur um uns, sondern es ging auch darum, dass wir ihn separieren mussten, weil er mir gegenüber aggressives Verhalten gezeigt hat. Damit allein hätte ich gut leben können, sage ich mal. Das ist alles was man trainieren kann. Ja, also ne, das kann man ja alles wirklich angehen, aber es war deswegen schwierig, weil wir ihn so separieren mussten, weil der Blickkontakt zu meinen Hunden schon so Feuer gezündet hat auf allen Seiten, dass er viel in einem ja anderen Raum separiert war, sodass es ihm natürlich gut ging und er versorgt war. Aber er war halt nicht im Kontakt. Und das war für den ganz, ganz schlimm. Und das ist halt eine Lebensrealität, die ihm nicht gut getan hat und uns nicht gut getan hat. Und das war für mich so, ich möchte nicht, dass hier Hunde leben und die alle davon ja in dem Sinne eine schlechtere Lebensrealität haben, als sie es haben könnten. Mhm. Na, und deswegen, ich habe wirklich gedacht, wie kann ich es jetzt so kommunizieren, dass ich mir nicht ins Bein schieße? Und ich habe dann aber gedacht, weißt du was, es ist jetzt einfach, wie es ist. Mhm. Ich kann halt Sympathie nicht anerziehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dann zu doof dafür bin oder zu unfähig bin, sondern es ist wie bei uns Menschen auch, entweder es passt oder es passt nicht. Und ich finde es auch super, dass du sagst, wir sollten dieses Thema mal grundsätzlich ein bisschen reflektieren. Wie geht man eigentlich damit um? Also da wäre ich auch total dafür und würde mich auch gerne dafür zur Verfügung stellen, sowas mal mit dir nochmal zu besprechen an anderer Stelle. Weil ich es wirklich auch aus eigener Erfahrung und auch aus Erfahrung mit KundInnen sehe, wie stigmatisiert ist die Abgabe eines Hundes bitte? Also wie doll stigmatisiert? Und ich habe mich aber dafür entschieden zu sagen, nein, ich sage, wie es ist, weil ich mir wirklich nichts vorzuwerfen habe. Wir wussten, der Hund hat gar keine Alternative gehabt zu dem Zeitpunkt, 0, gar nicht. Dem ging es da schlecht, der hat sich selbst verletzt, der hat stereotype Verhaltensmuster gezeigt und das war wirklich so, dass er da raus musste. Ich habe die Möglichkeit erstmal gesehen. Wir haben alle gewusst, das Tierheim und ich, wir versuchen es, wir wissen nicht, wie es laufen wird, weil er einfach erstmal ein Überraschungsbonbon war. Und so konnten wir aber wenigstens herstellen, dass es ihm zeitweise schon besser ging als im Tierheim. Wir konnten ihn einschätzen, wir konnten anfangen, ihn zu trainieren. Und wir haben ihm dann eine Chance gegeben, woanders glücklich zu werden, die er vielleicht so erstmal nicht gehabt hätte. Also es lief eigentlich für ihn ideal, weil er dadurch wieder eine Chance bekommen hat. Und für mich lief es in dem Sinne gut, dass ich gesagt habe, ich zeige jetzt hier authentisch, wie es ist. Wer das abwerten möchte, kann das tun. Ich weiß, weil ich hier war, wie es wirklich war. Mhm. Und ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und deswegen finde ich es ganz, ganz, ganz lieb und toll, dass du das so sagst, weil ich halt auch wirklich anderes Feedback bekommen habe. Mhm. Zum Glück auch ganz, ganz viel wohlwollendes Feedback. Aber eben nicht nur. Und das hat natürlich auch irgendwo bei mir erstmal was ausgelöst. Und es war für mich ganz schwer, mich davon abzugrenzen, was Menschen im Internet sagen, die nicht hier waren. Aber letztlich war mir das wichtig, diesen Schritt trotzdem so zu machen, weil ich gesagt habe, hey, ich habe hier alles gegeben, damit alle letztlich davon profitieren. Und eigentlich habe ich auch genau das geschafft, auch wenn ein bisschen anders, als man es vielleicht erst gewünscht hätte. Ja.
Haken dahinter.
Aber jetzt ist ja der Buhu hier und das war auch letztlich genau das, was ich mir gewünscht hatte, wie es hier auch laufen kann mit drei Hunden.
Wie läuft's?
Es läuft sehr, sehr gut. Der ist ja noch sehr jung, also der ist jetzt ja 7,5 Monate alt, das heißt, die beste Zeit wird jetzt noch kommen. Also die schönste Zeit wartet noch auf uns. Nein, aber der ist erstmal wirklich ein Geschenk, finde ich. Also weil der überraschenderweise wirklich für diese Rassegenetik, die da ja drin steckt, doch relativ entspannt in Anführungsstrichen ist. Er ist zum Glück wirklich super, super freundlich, zumindest hier auch im Rahmen unserer kleinen Lebensrealität hier zu Hause. Also es ist ganz, ganz schön, wie er sich mit meinen Hunden versteht. Auch da bin ich gespannt, wie es sich noch entwickeln wird. Das sind ja hier alles Rüden. Und ich weiß, dass sich das durchaus verändern kann jetzt noch im Prozess der ganzen Geschlechtsreife und sowas, was uns noch bevorsteht. Das war mit Theo und Puck auch ein Weg von, wir finden uns erstmal gut und irgendwann haben wir mal Dinge zu besprechen und jetzt können wir aber koexistieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal so aufkommen wird. Aber erstmal ist es halt einfach ganz, ganz süß, vor allem bei Puck und Buhu, wie die sich gefunden haben. So. Also Puck ist ja auch so ein Hund, der jetzt nicht unglaublich viele Hundekumpel hat, weil er eben ist, wie er ist. Und das ist für mich ganz schön natürlich zu beobachten, dass die sich so in der gleichen Verrücktheit begegnen und sich gut finden. Und sonst auch ja, Boohoo ja einfach mit unserem Leben gut zurechtkommt. Wir haben schon die ein oder andere Herausforderung auch gehabt, weil ich mit ihm jetzt auch mal ein Thema hatte, was ich tatsächlich noch nie mit einem Hund hatte. Und auch dachte, oh Gott, ich will das auf gar keinen Fall jemals haben, dieses Thema. Nämlich Übelkeit beim Autofahren. Ist für meinen Beruf äußerst unpraktisch, kann ich dir sagen, weil ich natürlich ganz, ganz viel mit dem Auto unterwegs bin. Und das war immer mein Horrorthema. Für mich war immer, ja, mir ist egal, was er mitbringt, Hauptsache, er hat kein Problem mit dem Autofahren. Und Buh so, hallo, hier bin ich. Also schon wirklich auf der Rückfahrt vom Tierheim nach Hause hat er sich übergeben und ich war schon so, boah, nee, oh nee, das kann ja nicht sein. Da habe ich erstmal gesagt, ja gut, ist ja nur Pflegestelle. Aber so, also habe ich gedacht, boah, wenn das jetzt für immer bleibt, nee, das passt ja einfach gar nicht hierhin. Stattdessen habe ich dann aber das dann doch noch mal ein bisschen für mich angenommen, als kommen wir, gucken mal, ob wir ihm da irgendwie auch helfen können, statt das einfach nur jetzt abzulehnen, also im Sinne von, boah, ich will dieses Thema nicht haben. Und ich habe da natürlich mit ihm viel, viel gemacht. Wir haben auch tatsächlich über Medikation mit Tierarzt und auch homöopathisch und sowas Dinge versucht. Und letztlich nach einer gewissen Zeit sind wir auch tatsächlich so weit, dass der unproblematisch mittlerweile Auto fahren kann. Er kann auch gerne einsteigen, findet das Auto nicht mehr doof. Also das war auch ein Weg, finde ich einfach für mich auch nochmal ganz interessant, dass man doch mal sich auch dem Thema stellt, wo man immer gesagt hat, boah, will ich nicht. War für mich auch nochmal gut, einfach auch da einfach mal zu sagen, hey komm, ist jetzt so, machen wir das Beste draus. Und nein, ich gebe deswegen jetzt diesen Hund nicht ab, weil der ist trotzdem einfach der Allertollste hier für unsere Konstellation und wegen so einem Scheiß lassen wir uns jetzt hier garantiert nicht die Chemie versauen, weil das passt hier so gut. Der gehört hier hin und der bleibt auch bei uns.
Nice, gefällt mir. Und ich finde es immer richtig gut, so aus eigener Erfahrung, wenn Themen dann auf einmal aufkommen und man die selber mal durchlebt und fühlt, weil man anders auf Kunden und Kundinnen zugehen kann, die das Problem dann haben.
Total. Also das ist echt ganz interessant gewesen, auch bei dem Hund, der hier zwischenzeitlich wohnte, weil der ja zum Beispiel ganz, ganz massiv auch gegen mich gegangen ist. Also das habe ich so auch von meinen Hunden, die hier mit mir wohnen, natürlich noch nie gehabt. Also das heißt, das fand ich auch spannend, weil ich auch schon einige KundInnen mit dem Thema hatte oder mit ähnlichen Themen. Und da einfach auch mal selber das Gefühl zu haben, hat ganz, ganz viel in meiner Perspektive auch verändert. Also das muss ich wirklich sagen, das war nochmal ganz, ganz krass, das einfach selber auch mal zu erleben. Und bei Buhu ist das jetzt natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Aber trotzdem, wie du sagst, es ist immer super gut, seine eigene Erfahrung dahingehend einfach zu bereichern und nicht nur in der Theorie zu wissen, ja, man könnte das oder das oder das probieren, sondern auch mal seine eigene Erfahrung zu machen und dann auch zu sagen, hey, wie können wir denn damit umgehen? Auch mal mit einem Thema, wo wir eigentlich sagen, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, so für meinen Alltag. Wie weit können wir auf den Hund in dem Sinne eingehen, dass wir sagen, können wir dir entgegenkommen oder müssen wir dich da irgendwie doch reinquetschen in das, was einfach gebraucht wird? Da muss man ja auch immer so ein bisschen schauen, dass man natürlich einfach alltagstauglich in meinem Fall meinen Beruf ausleben kann, aber auch vom Hund nicht zu viel erwartet, sondern dem Zeit geben kann und so. Also es war für mich eine ganz, ganz spannende Erfahrung, da einfach nochmal reinzuwachsen in was, wo man eigentlich gar nicht reinwachsen wollte. Aber war wirklich gut, auf jeden Fall für mich.
Cool. Ich schaue mir das immer alles auf Insta an, was ihr so macht. Und ich fand es witzig, so zu sehen. Erst so, ja, und wir gehen jetzt in ein Gartencenter und wie geil, ich kann den überall mit hinnehmen und so. Und es war immer alles cool. Und dann irgendwann kam so eine Story. Okay, wir haben hier doch ein Thema. Bedienung am Tisch hat der Kollege mal kurz nicht so geil gefunden. Ich dachte so, na endlich. Endlich zeigt er auch mal, dass er irgendwas nicht so gut findet.
Endlich, ne? Ja, es war wirklich auch schon einfach zu gut, um wahr zu sein. Und letztlich war mir das ja klar. Also, ne, das ist ein Mali-Husky-Mix. Das wäre höchst verwunderlich, wenn der nichts von seiner Rassebeschreibung gelesen hätte. Und es war echt eine ganze Zeit lang, dass der so unproblematisch war, dass ich schon gedacht habe, oh mein Gott, was ist hier los? Weil ich kenne das von beiden meiner Hunde, die hier bislang lebten, nicht. Also von Puck. Alles andere als unproblematisches Leben bislang gab. Was nicht heißt, dass ich das nicht trotzdem genossen hätte, diesen Weg mit dem zu gehen. Das hat mich richtig, richtig viel nochmal sensibilisiert für, was verlangen wir hier eigentlich in unserem Leben von unseren Hunden? Wo müssen die eigentlich überall reinwachsen? Wo müssen wir echt mal sagen, ey, das ist überhaupt nicht fair, das von dem Hund zu erwarten? Also da hat Puck so viel mit mir gemacht. Und das fand ich halt bei Boohoo jetzt echt sehr, sehr komisch für mich, dieses, ich habe einen Hund, wo ich nicht alle paar Sekunden sicherstellen muss, dass niemand zu nah dran ist. Ein Hund, bei dem Leute mich fragen, darf ich den streicheln? Und ich sage, ja klar, das ist mir auch so noch nicht passiert. Also bei Puck war wirklich immer mein Fokus, dass bloß niemand den anfasst und der nicht hochkocht, also nicht nur negativ, sondern auch zu positiv, wo ich immer gesagt habe, nein, ich will, dass der hier Ruhe lernt. Nein, das darf alles für den keine Emotionen auslösen. Wo ich echt gesagt habe, ich möchte einfach nur hier sein, aber ihr geht bitte alle weg und guckt uns nicht an und macht nichts mit uns. Und bei Boohoo war es so, wo ich dachte, ja klar, der soll unbedingt mal eine gute Erfahrung machen. Ja, bitte sprechen Sie den an, seien Sie nett zu dem, hier ist noch Futter, bitteschön. So, ne? Also es war ganz anders für mich mit so einem Hundetypen, den man eher mal ein bisschen aus der Reserve locken muss, weil der einfach, wie gesagt, ja aus dem Tierheim kam, beziehungsweise aus einer Lebensrealität davor, wo der nichts kennengelernt hat. Der war sehr, sehr schüchtern und ich wollte halt, dass er sich öffnet. Ich wollte, dass er schöne Erfahrungen macht, dass er erstmal mitkriegt, oh, die Welt ist nett und alles ist schön, so sag ich mal, ne? Ein bisschen euphemistisch gesprochen. Während ich bei Puck halt eher immer versucht habe zu bremsen und zu sagen, nein, wir müssen uns überhaupt nicht dafür interessieren, wollte ich bei Boohoo eher, dass er sich interessiert und eine gute Erfahrung macht. Und das war für mich schön, auch mal ganz anders mit einem Hund in eine Realität zu gehen, mit der ich 5 Minuten vorher mit dem anderen Hund noch ganz anders reingegangen bin. Also ich habe dann denselben Ort besucht mit 2 verschiedenen Hunden nacheinander und bin komplett verschieden mit diesen Hunden in diesen Realitäten umgegangen. Das ist ganz komisch für mich gewesen, auf einmal so einen Hund zu haben, wo man so dachte, ich kann wirklich in ein Gartencenter gehen und einkaufen. What? Also ich muss das gar nicht nur so als Training nutzen, sondern ich kann mich wirklich anstellen. Und wenn hinter mir einer steht und den Hund anfasst, ist es nicht schlimm. Das war für mich so, oh mein Gott, was ist denn hier los? Ja, und dann aber, wie du schon sagst, ist auch Boohoo erwacht. Das ist ja noch nicht lange her, das sind erst ein paar Tage. Dass Boohoo sagt, ey, jetzt wo ich so langsam pubertär wäre, was ja auch völlig normal und erwartbar und total legitim und in Ordnung ist, hätte ich da doch noch ein paar Fragen. Müssen wirklich andere Menschen zu uns an den Tisch kommen, fand ich erst okay. Jetzt sagt mir irgendwas in mir drin, der ist ja gar nicht okay. Also ist total erwartbar, dass das passiert, dass er jetzt einfach Fragen stellt, beziehungsweise, dass da auch was in dem aufwacht. Ne? Und das war trotzdem für mich erstmal so ganz unvorbereitet, weil es so von jetzt auf gleich passiert ist. Es hat sich gar nicht so angeschlichen, sodass man merkt, oh, es wird erst hier ein bisschen komisch und da ein bisschen, vielleicht mal frustiger oder so. Sondern es ist dann von jetzt auf gleich hat er sich entschieden, hey, ich habe jetzt eine Meinung, ich wäre jetzt auch bereit, die mal kundzutun. Und ich war so, oh mein Gott, was ist denn da los? Okay, cool, dann lass uns das machen, ne? Ich finde das ja schön. Also ich wollte ja so einen Hund, um auch diese Herausforderung zu haben, weil ich das einfach mag. Und deswegen sehe ich das gar nicht so negativ, so nach dem Motto, boah, scheiße, jetzt bringt er doch Themen mit. Ach, ich hatte mich schon gefreut, dass es so ruhig ist. Sondern ich habe die ganze Zeit irgendwie eher so gedacht, was ist, das ist so ganz komisch und ungewohnt für mich. Und jetzt bin ich wieder da, wo ich mich sonst auch aufhalte mit meinen Hunden. Da fühle ich mich direkt zu Hause, wo ich sagen kann, nee, das machen wir nicht. Wir verhalten uns nicht so, mein kleiner Freund. Bitte sei doch noch mal schlau, komm auf eine andere Idee, ich helfe dir. Wir fahren mal wieder runter, alles ist gut. Das, in diesem Metier fühle ich mich direkt zu Hause. Aber es ist ganz spannend, dass es jetzt einfach sich doch noch mal so verändert. Und was ich daran so wichtig finde, auch kundzutun, ist, dass das total in Ordnung ist, dass das passiert. Weil ich immer wieder erlebe, sowohl natürlich auf Instagram als auch in meinem Beruf in der Präsenzarbeit mit KundInnen, dass die Leute so erschüttert darüber sind. Also erst war alles toll. Und dann verändert sich was. Aber ich will das rückgängig machen, weil das soll nicht so sein. Es soll wieder gut sein. Der Hund darf nicht jetzt auf einmal irgendwas nicht mehr können, was vor 2 Wochen noch ging. Und die Leute denken dann, oh Gott, habe ich jetzt was falsch gemacht? Wo bin ich jetzt falsch abgewogen? Warum ist es jetzt so? Wie kann ich den Reset-Knopf drücken? Ne? Und das finde ich aber gerade wichtig zu zeigen, egal ob ich jetzt eine Trainerperson bin oder nicht, egal was ich irgendwie richtig oder mal nicht richtig mache zu 100%, mein Hund entwickelt sich so oder so. Und das ist auch okay. Und gerade bei mir habe ich auch immer das Gefühl, da ist direkt so ein Stempel drauf, aber das ist doch eine Trainerin. Wie, der Hund hat jetzt wen angebellt? Das kann ja nicht sein, dann ist die aber nicht gut in ihrem Job. Da hat die aber falsch gemacht. Das heißt, alles, was Hunde zeigen, ist direkt immer ein Indiz für das Vermögen und die Fachlichkeit der Person, die hinten dran hängt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz großes Problem, dass das die Wahrnehmung ist. Und ich möchte gerne zeigen, dass es total legitim ist, dass ein junger Hund Nachfragen hat, dass sich ein junger Hund reibt in der Pubertät, dass der Ideen hat. Egal, ob ich jetzt total fachlich versiert bin oder nicht am Ende der Leine, der wird trotzdem Nachfragen stellen, insbesondere wenn der schon so eine Knallergenetik mitbringt. Und dass wir so ein bisschen mal sensibilisiert werden für, mein Hund verhält sich wie ein Hund und das ist okay, dass nicht immer alles gleich gut ist. Und da habe ich so das Gefühl, dass das ganz, ganz wenig akzeptiert oder toleriert wird, dass Hunde auch mal nicht nur die netten, kleinen, süßen, wie wir es in der letzten Folge genannt haben, Plüschtiere sind, ne?
Ja. Nice, Julia. Wir haben da noch eine Menge vor, eine Menge zu tun, bis wir das, glaube ich, in der breiten Gesellschaft alles so etabliert haben, dass wir sagen, das ist angekommen, nicht mehr nur toleriert, sondern sogar akzeptiert. Ich habe ein bisschen das Gefühl, du hast Bock darauf, diesen Weg zu gehen und ich glaube, du bist voll auch die Richtige dafür. Das ist super.
Ja, voll. Also ich freue mich total auf den Weg mit ihm. Letztlich habe ich mir ja auch so einen Hund gewünscht, damit der ein bisschen was mitbringt. Also ich sehe mich einfach mit solchen Hundetypen, die Fragen stellen, die man beantworten kann. Ich mag das, so ein bisschen mit den Hunden auch in solche Themen reinzufühlen und auch Leute dahin mitzunehmen. Das habe ich ja mit Puck schon ganz viel erlebt, dass ich einen Hund hatte, der eben Fehler in Anführungsstrichen macht, also der sich halt verhält wie ein Hund, der nicht alles nur geil findet. Und die Leute kriegen so ein bisschen mit, okay, es ist auch sogar für eine Trainerin in Ordnung, dass der Hund nicht perfekt ist. Ja, krass. Na, also die Leute interessiert das dann. Wie geht man denn damit um, wenn der Hund auf einmal mal sich verändert? Und da finde ich es immer ganz schön, die Leute mitzunehmen auf diese Reise von, okay, hier ist gerade irgendwie ganz schön viel Explosion im Kopf und nichts ist geordnet und irgendwie ist gerade alles vielleicht ein bisschen schwieriger hinzu. Wir finden aber einen Umgang damit und da sind wir irgendwie wieder so ein bisschen am Anfang der Folge, wo wir besprochen haben, wo kann man den Hund denn mal wirklich mit solchen stressigen Situationen auch konfrontieren? Ne? Wie macht man das dann? Wie können wir länger in der Situation verweilen? Wie können wir daraus was mitnehmen, was lernen? Und das ist eigentlich doch der schönste Prozess daran. Letztlich ist es ja nicht nur so, es geht nicht nur um das Ergebnis, hinterher einen coolen Hund zu haben, sondern es geht doch auch um den Weg, wie kommen wir denn dahin? Und es ist doch auch schön, wenn man sich mal ein bisschen kennenlernen kann. Also wenn man auch mal eruieren kann, was ist denn eigentlich schwierig für meinen Hund? Und warum ist es schwierig für meinen Hund? Und wie kann ich ihm aber vielleicht trotzdem helfen, statt immer nur zu sagen, oh nee, jetzt hat er das Thema aufgemacht. Eigentlich wollte ich gerne, dass alles unproblematisch ist. Und ich glaube, dass es ganz viel daran liegt, dass die Menschen sich eigentlich Hunde anschaffen, um sich selber zu entlasten, vielleicht aus dem Alltag und den Anforderungen, die der Alltag für die so mitbringt. Und dann sagt man, oh, ich möchte einen Hund, um so ein bisschen abzuschalten aus meiner Lebensrealität, die bestimmt anstrengend ist und Herausforderungen hat. Und dann hat man aber letztlich einen Hund, der neue Anstrengungen mitbringt, statt einfach nur gemütlich mit dir nebenher zu trotten auf dem Spaziergang. Und das ist, glaube ich, für manche Hunde, für manche Menschen schwer zu verstehen, dass Hunde nicht alle in dieses Bild passen von, ich laufe einfach nur gemütlich mit, damit du Entlastung hast, sondern die Hunde brauchen eben auch, dass man bereit ist, da fokussiert mit denen was zu tun und nicht nur zu sagen, ich will aber eigentlich abschalten auf dem Spaziergang, sondern auch zu sagen, ich bin bereit, mit dir Gespräche zu führen auf dem Spaziergang über alles, was du gerade schwierig findest. Und das ist, glaube ich, so das große Thema am Hundehalten, dass wir bereit sind, auch von unserer vielleicht eigentlich ein bisschen zu idealen Vorstellung abzurücken, wie es laufen wird.
Nice. Du musst einfach nochmal wiederkommen. Wir machen den Sack mal für heute zu. dass du innerhalb von 6 Monaten schon 2-mal hier warst, das zeigt was. Und Ich bin mir relativ sicher, dass du in unter 6 Monaten auch nochmal hier sein wirst. Der Themenspeicher ist voll nach heute. Vielen Dank für heute. Das war wieder super, super nah, super privat, super ehrlich, super authentisch. Und trotzdem mit dieser Fachlichkeit da drin. Danke. Wirklich danke.
Jan, ich danke dir. Ich freue mich ganz doll, dass wir uns unterhalten konnten und dass du dieses große Thema Maulkorb aufgreifst, finde ich wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Ich hoffe, das erreicht viele Leute und sensibilisiert die Leute. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich wiederkommen darf. Jederzeit gerne. Danke für die Einladung.
Von Herzen gerne. Mach mir den Sack zu mit der Antwort auf die Frage, wo deine Palette Futter hingeht. Denn auch du darfst natürlich heute wieder eine Palette Futter als kleines Dankeschön für deine Zeit verschenken.
Na klar, natürlich ist ja logisch, dass ich die jetzt unbedingt an das Tierheim spenden möchte, wo ich den Buhu auch bekommen habe. Das heißt, der Sack geht dann an das Albert-Schweizer Tierheim in Essen.
Nice, da geht's hin. Julia, dir nochmal vielen, vielen Dank. Ich sage jetzt schon bis zum nächsten Mal und vielen Dank an alle, die bis hier zugehört haben. Tschüssi.
Ciao.